Schon seit einigen Wochen beschäftigt mich ein Thema ganz besonders. Und das möchte ich gerne heute mit euch teilen. Das liegt mir wirklich richtig auf dem Herzen. Und ich möchte das anhand von zwei Berichten aus der Bibel mit euch teilen. Und anhand von zwei kleinen Bilderrätseln dürft ihr jetzt mal kurz erraten, worüber die erste Geschichte geht. Wir fangen mal an. Oh, ja, da habe ich schon fast eine Lösung weggenommen. Also, wer es weiß, ruft es rein. Eine Geschichte aus der Bibel. Meine Zeit. Lauter, ich muss es hören. Gideon, wer hat Gideon gesagt? Da, Ariane, sehr gut. Das ist die Geschichte von Gideon. Und du hast auch direkt einen Preis gewonnen. Ein hochwertiges Handlüftungsgerät für die heiße Sommerzeit. Versuch es mal zu fangen. Ja, prima. Sehr gut, Gideon. Wir lösen das Bild mal eben auf. Das ist ein Stock. Das da unten gehört nicht dahin, genau, das sind Spielzeug. Das ist die Kelter da unten rechts. Und in der Mitte, das könnt ihr sehen, das ist der Weizenähren und der Mann ist der Gideon. Genau. Und die ganze Geschichte steht in Richter 6. Und ich will euch ganz kurz in diese Geschichte nochmal reinführen. Gideon war ein junger Mann, der eigentlich so das pralle Leben vor sich hatte. Und wie jeder junge Mann träumte er wahrscheinlich davon, mal eine Frau zu haben, Kinder zu haben, eine Familie, ein glückliches Leben zu führen, eine gute Arbeitsstelle, vielleicht auch ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung und auch fröhliche Abend zu genießen mit seinen Freunden bei einem Fläschchen Wein und einem schönen Lammfilet. Doch es war alles anders gekommen. Jetzt steht er in einem Loch. Und dieses Loch, hier kann man das jetzt mal ein bisschen besser sehen, das nennt man Kelter. Die Kelter ist ein Loch, in dem man damals Weintrauben reinkippte. Ich weiß nicht, ob ihr das hier so gut sehen könnt. Es gab einen äußeren Kreis und ein inneres kleineres Loch. Außen legte man die Weintrauben hin und dann trampelte man fröhlich auf den Weintrauben rum und dann floss der köstliche Saft in das kleinere Loch und da konnte man den dann gewinnen und wahrscheinlich auch ein bisschen sauber machen, sieben, und dann hatte man tollen Wein. Hier hatte er früher mit seinen Freunden fröhlich auf dem Wein rumgetrampelt, ein paar schöne Lieder gesungen. Es gibt drei Psalmen, die nennt man Kelterpsalmen auch. Ihm ging es richtig gut. Aber jetzt war die Situation eine völlig andere. Ich zeige euch das mal kurz mit dem Trampel noch. Ja, so machte man das schön, vorher die Füße waschen. Und jetzt war alles anders gekommen. Statt fröhlich auf diesen Trauben rumzutrampeln, schlug er traurig mit einem Stock auf ein paar Weizenähren herum, um ein paar Körner zu gewinnen. Und es staubte widerlich, denn normalerweise wurden Ähren auf offenem Gelände, auf sogenannten Dreschfeldern, gedroschen. Aber seit circa 7 Jahren kamen immer wieder Feinde in das Land, die Midianiter. Und gerade zur Erntesaison kamen sie und raubten den Israeliten die ganze Ernte weg. Sodass sich die Israeliten irgendwann in Höhlen und Schluchten versteckten, vor lauter Angst und vor lauter Panik. Und auch Gideon lebte in Angst und Schrecken. Und er versteckte sich mit seinem bisschen Weizen in diesem Loch, um ein paar Körner zu gewinnen. Und er war tief gefrustet. Er war mutlos, enttäuscht, er war verängstigt, er fühlte sich kraftlos und ohne Hoffnung. Und dann geschieht etwas. Auf einmal, wie aus dem Nichts, taucht ein Mann auf und der ruft ihm was zu.
Der Herr ist mit dir, du tapferer Held.
Dieser Mann, der ihm das zuruft, das ist nicht irgendein Mann, sondern das ist der Engel des Herrn. Es ist Gott, der ihm das zuspricht. Und inmitten aller Mutlosigkeit, Entmutigung, erfährt Gideon eine gewaltige Ermutigung zugesprochen. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ja, soweit. Du wirst Midian, das ist die Botschaft, das sind ungefähr 150.000 Soldaten, vernichten, als wären sie ein einziger Mann. Und wir machen jetzt mal einen Versuch. Ihr dreht euch jetzt mal zu eurem rechten Nebenmann, rechter Nebenfrau. Wenn ihr da keinen sitzen habt, nehmt natürlich den linken. Und dann sagen wir einmal gemeinsam: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held, du tapfere Heldin. Wir versuchen das mal und gucken mal, was passiert. Also, habt ihr jemanden gefunden? Wenn ihr keinen neben euch sitzen habt, dann guckt mich an. Also, es geht los. Gut zu hören. Schön laut sagen. Ihr könnt das auch ruhig mit tiefer Stimme sagen, kommt das noch besser an. Auf die Plätze, fertig, los.
Der Herr ist mit dir, du tapferer Held, du tapfere Heldin.
Habt ihr prima gemacht. Und jetzt überlegt mal, was gerade so in eurem Kopf vorgegangen ist, als dir dein Nachbar das zugesprochen hat. Vielleicht hast du gerade gedacht, naja, das Ganze klingt so ein bisschen billig. Bin ich nicht tapfer? Ich bin auch kein Held und keine Heldin. Und mein Nachbar, der sieht auch nicht aus wie der Engel des Herrn. Und so ähnlich dachte Gideon damals wahrscheinlich auch. Das kleine Ganze, was mir gerade dieser Mann, der da steht, zuspricht, das klingt irgendwie nicht so authentisch. Ich bin nicht tapfer. Ich bin kein Held. Und er hatte noch so einen Gedanken. Außerdem, ich bin nicht viel zu jung, um so einen Krieg zu führen. Und ich komme auch aus einer Familie, die nicht sehr vermögend und angesehen ist. Das wird nichts. Und außerdem hätte Gott, wenn es Gott ist, der da spricht, schon längst eingreifen können und nicht auf so eine Art und Weise. Doch Gott lässt nicht locker. Das ist schon mal gut. Gott sagt ihm noch einmal: Geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel von den Midianitern. Ich Gott sende dich. Ich Gott werde mit dir sein. Aber der Gideon, das ist ein harter Brocken und er hat noch nicht so richtig verstanden, wirklich, wer mit ihm spricht. Und man könnte meinen, er meint immer noch, ja, das ist so ein dahergelaufener Fremder, der versucht mir hier billigen Mut zuzusprechen. So nach dem Motto: Junge, wird schon, ja. Glaub an dich selbst. Du schaffst das doch. Nimm doch deine ganze Kraft zusammen. Come on. Und erst als Gott verschiedene Zeichen und so kleine Wunder tut, die Gideon verlangt, dann erst, also das sind so Sachen wie Feuer aus dem Stein und ganz verrückte Geschichten, so kleine, könnt ihr ruhig mal nachlesen, wenn ihr wollt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Erst als Gott die Zeichen tut, merkt Gideon auf einmal, wer da eigentlich zu ihm spricht. Dass das der allmächtige Gott ist. Und jetzt passiert was, diese ermutigenden Worte: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held, und ich werde mit dir sein und du wirst die Midianiter schlagen, die bekommen ein ganz neues Gewicht. Sie sind nicht mehr billig, sie sind auf einmal authentisch und sie tun der Seele von Gideon unglaublich gut. Und Gideon fängt an aufzublühen. Und er fängt an, mutig und mit neuer Hoffnung erste Schritte zu tun, um sich auf den Feind vorzubereiten. Schritte, die für ihn und sein Volk gewaltige positive Veränderung bewirken. Am Ende besiegt er mit seiner Kraft, mit dem bisschen, was er hat. Und Gott sagt: Ich lasse das bei dieser kleinen Kraft, mach da nicht eine Riesenarmee raus. Mit seiner kleinen Kraft, aber eben zusammen mit Gottes gewaltiger Kraft, 150.000 Soldaten mit 300 eigenen Leuten. Und 40 Jahre lang konnten die Israeliten wieder fröhlich Trauben stampfen, Wein trinken und es sich gut gehen lassen. Mein Thema heute hat mit Ermutigung zu tun. Es geht um die Kraft, die Ermutigung beziehungsweise ein mutmachendes Wort hat. Ermutigung ist eine Kraft, die Menschen bewegt, aktiv Schritte zu gehen und die positive Veränderungen im Denken, im Fühlen und Erleben bewirkt. In Sprüche 12, Vers 25 steht, Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber ein gutes Wort richtet ihn auf. Wir können aus dieser Geschichte ganz viel lernen. Und wir gehen jetzt noch einmal zurück zu diesem Loch, zu der Kelter. Die Kelter ist für mich ein Ort der Mutlosigkeit oder eine Zeit der Mutlosigkeit. Dafür steht für mich dieses Loch, diese Kelter. Und wir kennen alle Zeiten, in denen wir mutlos sind, in denen wir entmutigt sind. Wir haben vielleicht eine große Aufgabe vor uns oder irgendein Projekt zu lösen und wir haben so das Gefühl, das schaffen wir nicht. Vielleicht eine Predigt zu machen, ein Referat, ein Vortrag. Wir sind bei der Kindererziehung, bei der Arbeit, wir haben mit Mitarbeitern zu tun. Aber wir merken, hey, das schaffen wir nicht. Wir sind irgendwie völlig mutlos, kraftlos. Wir haben vielleicht eine Position bekommen, eine Stellung, wo wir einfach mal auf einmal das Gefühl haben, hey, da sind wir eigentlich gar nicht für geeignet. Ja, so wie Gideon auch denkt, hey, das kann nicht sein, ich bin kein Krieger, ich bin kraftlos. Wir merken, wir sind da irgendwie ungenügend. Wir trauen uns einfach nicht zu, weil wir uns wie Gideon vielleicht zu jung fühlen, zu unerfahren und vielleicht fühlen wir uns auch schon längst zu alt, etwas noch wieder zu bewegen. Wir sind ausgepowert und müde und trauen uns nicht mehr, neue Schritte zu tun. Schritte, von denen wir eigentlich wüssten, hey, das ist eigentlich wichtig. Vielleicht auch Schritte, um Konflikte zu lösen, ein Gespräch zu führen, aber uns fehlt der Mut. Und wir hängen einfach wie Gideon in diesem Loch, in dieser Kelter. Wir liegen in unserem Bett, vor unserem iPad, vor unserem Handy oder vor dem Fernseher mit unserer Schokolade und dem Bier und kommen da irgendwie nicht mehr raus. Und was passiert, was geschieht, wenn wir in diesem Loch sind, uns dort verstecken und dort bleiben? Was passiert da? Es verändert sich nichts. Es tut sich nichts, es verändert sich nichts. Und erst als Gideon diese guten, mutmachenden Worte von Gott erhält, kann er mit neuer Kraft gewaltige Schritte tun, die für sich, seine Familie, für das ganze Volk Veränderung bringen. Die Bibel zeigt uns, dass es Gott liebt, Menschen zu ermutigen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn ihr den mitnehmt, ist es schon mal ganz wichtig. Gott liebt es, Menschen zu ermutigen. Und er weiß, dass wir uns immer wieder nach Ermutigung sehnen. Und er weiß auch um die Kraft, die Ermutigung hat. Im Sport gibt es Trainer, die wissen ganz genau, vor allem beim Fußball zum Beispiel, wie wichtig es ist, ihren Spielern vor einem großen Spiel eine Ansprache zu halten. Meistens nennt man das die Kabinenansprache, vor dem Spiel, manchmal auch mitten während der Halbzeit, um diesen Spielern Mut zu machen, gerade wenn der Gegner ein ganz harter und starker Gegner ist. Und ich möchte euch jetzt mal eine kurze Ansprache von einem Trainer zeigen. Das ist der Trainer von Arminia Bielefeld. Schaut mal hin, wie der das gemacht hat. Ich hoffe, er kommt.
Okay, wenn er zuhört. 25.000 sind da draußen und warten darauf, dass ihr gleich explodiert. 25.000! Wir beten zu Gott, dass ihr gleich Gas gibt, dass ihr ein Feuerwerk abfackelt. Aber ein Punkt ist mir noch viel, viel wichtiger, Männer. Wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr den ganzen Müll bei euren Frauen, bei euren Kindern, bei euren Freundinnen abladen. Alles, alles, was hier passiert, könnt ihr zu Hause abladen. Und die sind immer für euch da. Immer, immer, jeden Tag sind die zu Hause. Und heute sitzen sie auf der Tribüne und beten genauso zu Gott, wie die anderen auch, dass sie heute ein Feuerwerk abpacken. Und deswegen ist Katrin drin und nimmt das im Video auf. Weil sie das jetzt gleich vor dem Spiel euren Frauen schickt. Und ihr müsst mir jetzt ein Versprechen hier leisten, ableisten, dass ihr für eure Familie alles gebt, in den 90 Minuten, für eure Familie, für eure Kinder, werdet ihr jetzt da draußen ankern, von Anfang bis zum Ende. Und wir werden das Spiel gewinnen. Versprecht ihr mir das? Ja!
Ja, jetzt ist gut. Das klingt ja ein bisschen abgefahren und lustig. Aber anscheinend hat das damals die Spieler, hat er denen das so Mut gemacht, dass sie gegen ihren Gegner Eintracht Braunschweig mit 6:0 gewonnen haben. Als Mose mit 80 Jahren mutlos seinen Job zum Pharao zu gehen, damit er das Volk ziehen lassen lässt, er sollte dort die Verhandlung führen, sagte er, ich will am liebsten alles hinschmeißen. Ich bin dafür nicht geeignet, ich kann nicht gut verhandeln, ich kann nicht gut reden und außerdem hat mein eigenes Volk schon nicht auf mich gehört. Da steht ihm sein Trainer Gott zur Seite und sagt, hey, ich werde mit dir gehen und ich werde Zeichen und Wunder tun. Als Elia mutlos und lebensmüde unter einem Baum liegt, kommt der Trainer unter den Baum und sagt, steh auf, iss mal was, der Blutzucker muss wieder hoch und mach dich auf deine Reise. Als Josua mit 90 Jahren das halsstarrige Volk, 40 Jahre in der Wüste, endlich in das Land bringen soll, wusste der Trainer, dass dieser Mann besonders viel Ermutigung braucht. Und dreimal sagt Gott zu ihm, hey Josua, sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, ich stehe dir bei, wohin du auch gehst. Als Daniel ohnmächtig am Boden liegt, hilflos und schwach, überwältigt von der niederschmetternden Vision, die Gott ihm gegeben hat. Er sieht auf einmal, welche grausamen Kriege auf das Volk zukommen werden. Ihm ist völlig schlecht und er denkt, das kann nicht wahr sein. Es haut ihn völlig um und er möchte am liebsten sterben. Da tritt der Trainer neben ihn und er richtet ihn auf und sagt, hey, hab keine Angst, Daniel. Du bist, und das brauchte er gerade, unendlich geliebt. Friede sei mit dir, sei stark, ja sei stark. Als Maria mal soeben die Nachricht bekommt, sie wird den Retter der Welt gebären, dabei schwanger und ohne das Dazutun ihres Mannes, da ist sie völlig überfordert und mutlos. Doch auch sie bekommt ein ermutigendes Wort des Trainers. Fürchte dich nicht, Maria, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Als Jesus mit seinen engsten Freunden, jetzt hier so ein bisschen die Bibel, die Leute, die Bibel kennen, auf dem Berg der Verklärung ist. Das ist ein Berg gewesen und plötzlich gibt es auch so eine Vision, tauchen Mose und Elia auf und die besprechen mit Jesus was. Die Freunde, die Jünger stehen da drum rum und die sind völlig begeistert, endlich mal Mose und Elia zu sehen. Ja, das waren so die Helden damals. Da rückt Jesus auf einmal völlig in den Schatten. Und dann steht der Trainer auf einmal neben Jesus, der Himmel öffnet sich und die Jünger gucken dahin und dann sagt er, hey Leute, dies ist mein Sohn, mein Auserwählter, auf ihn sollt ihr hören. Was hat das Jesus für einen Mut gegeben? Kurz bevor Jesus in der Wüste vor dem Teufel 40 Tage lang bitterst versucht wurde, macht der Trainer ihm Mut mit den Worten, hey, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Freude. Wir vergessen zu oft, welchen Trainer wir an unserer Seite haben. Gott liebt es zu ermutigen und er sieht in uns etwas, was wir selber noch gar nicht gesehen haben. Denn von Gott kommt die Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Und als von Gott ermutigter Mensch kann ich wieder Hoffnung fassen, wieder stark sein, Schritte gehen, ob ich unbegabt bin, zu alt bin, zu jung bin, zu schwach oder ob ich alleine bin. Wenn ich weiß, Gott geht mit mir, dann kann ich das machen. Dann kann man, wie die damals Länder erobern, in Anführungsstrichen, schwierige Kämpfe kämpfen, Visionen entwickeln, neue Schritte wagen, um Veränderung herbeizuführen. Und vielleicht bist du heute hier, jemand, der so in dieser Kälte ist, in diesem Loch der Mutlosigkeit. Und du brauchst genau wie die Menschen damals in der Bibel die guten, ermutigenden Worte Gottes. Und Gott spricht jetzt zu dir. Und er sagt, hör gut zu. Ich, Gott, werde mit dir gehen. Und ich werde Zeichen und Wunder tun. Ich weiß, dass du das im Moment nicht glaubst, aber vertrau mir. Steh auf. Und iss was, stärk dich wieder, ruh dich aus und den geht mutig und mit neuer Kraft deine Reise weiter. Lass dich nicht von anderen einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Hab keine Angst. Du bist unendlich geliebt. Friede sei mit dir. Sei stark, sei stark. Erinnere dich, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Also, erinnert euch, ich erinnere mich daran, wen ich an meiner Seite habe. Es gibt noch was. Es gibt was, was Gott gar nicht mag. Und da will ich jetzt auch noch kurz drauf zu sprechen kommen. Und da kommen wir zur nächsten Geschichte, zum nächsten Rätsel. Wer errät es? Eine biblische Geschichte. Ja, man muss noch ein bisschen nachdenken. Ein Zahlen- und Bildrätsel. Ja, etwas lauter. Irgendeiner muss es doch wissen hier. Ja, sieht mal hier. So, Karin, du darfst dich jetzt aussuchen, richtig erraten. Es sind die 12 Kundschafter. Ich erkläre das gleich, was das ist. Also du darfst dir jetzt hier diesen Ventilator aussuchen und weil du Enkelkinder hast, darfst du dir wählen, ob du jetzt den Delfin haben willst oder den Ventilator. Dann doch den Ventilator. Guck mal an. Ein ganz tolles Gerät. Es geht um die Geschichte der 12 Kundschafter. Und jetzt sehen wir mal ganz kurz hier, was ein Kundschafter ist. Ein Kundschafter ist jemand, der geht irgendwo hin und muss was auskundschaften, wie das Wort es sagt. Hier sehen wir ihn in Tarnkleidung, also gut getarnt. Und hier auch einmal noch im Außenbereich, im Feldeinsatz. Er muss gucken, was ist da los, erforschen, herausbekommen und diese Nachrichten, diese Informationen, die er bekommen hat, zurück zu seinem Auftraggeber geben. In der Bibel gibt es die Geschichte von den 12 Kundschaftern. Eines Tages, das Volk Israel, wir hören ja gerade diese Reihe Exodus, ist jetzt ausgezogen und hat schon die größte Strecke hinter sich gebracht. Jetzt sind die kurz vor dem Land und da sagt Mose, wir müssen jetzt mal Folgendes machen, wir müssen uns das Land mal angucken. Und ich nehme mir die 12 wichtigsten, einflussreichsten Menschen aus unserem ganzen Volk, von den 12 Stämmen und die gehen und schauen sich das Land an, eine Sondereinheit. Die müssen gucken, wie das demografisch aussieht, wirtschaftlich, wie die militärische Situation ist. Und dann sollen sie zurückkommen und uns erzählen und dann überlegen, was wir machen können. Also die 12 in Tarnanzug mit Fernglas und kleinem Taschenmesser ziehen los. 40 Tage lang ziehen sie in das Land Israel, erkundschaften es und kehren dann zurück. Und sie berichten. Alle drumherum, spannende Situation, alle hören zu, wie war's? Das Coole ist, man konnte schon sehen, es war nicht ganz so schlecht. Die hatten schon so dicke, fette Trauben mitgebracht und wir lesen in der Bibel, dass sie das so richtig mit zum Stamm tragen mussten. Man sah schon, cooles Land, es gibt wieder Wein. Das war ja das, wo das Volk Israel drauf stand. Wir sind in das Land gekommen, wo du uns hingesandt hast und das Land ist wirklich voller Milch und Honig. Ein schönes Bild. Das scheint alles gut. Aber jetzt kommt's. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und dann erzählten sie noch ausführlich, wie schrecklich das ist, Mord und Totschlag in dem Land, ganz schrecklich. Und er sagt, im Vergleich, der macht ja auch Angst, ja, die Leute sind so groß, da kommen wir uns wie so kleine Insekten vor. Wow, das waren super entmutigende Worte. Und sofort macht sich miese Stimmung breit über das ganze Volk. Und man macht Mose Vorwürfe und sagt, hey, das ist eine Katastrophe. Jetzt sind wir so lange hier durch die Wüste und alles gezogen. Da wollen wir nicht hin. Doch zwei Leute, Kaleb und Josua, versuchen dem Volk Mut zu machen. Und sie sagen etwas anderes. Sie sagen, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Und wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst haben vor den Leuten dort. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. 12 Kundschafter gehen in dasselbe Land, sehen dieselbe Situation und kommen zu zwei völlig unterschiedlichen Schlüssen. Doch die 10 sind so negativ und machen das ganze Volk so mutlos, dass die Worte von Kaleb und Josua völlig verpuffen. Die verlieren an Kraft. Und das Ganze endet tragischerweise darin, dass das Volk so aufgewiegelt ist, so entmutigt ist, dass sie ihre Wut an diesen beiden auslassen wollen und sie steinigen wollen. Und dann zieht Gott die Reißleine, eine ganz traurige. Die 10 Kundschafter werden sofort getötet, die das ganze Volk entmutigt haben. Und das ganze Volk wird verbannt, 40 Jahre lang in der Wüste umherzuirren. Sie kommen nicht in das Land, sie sterben dort und erst die nächste Generation darf in das Land rein. Achtung! Kritisieren, sich vergleichen, Nörgelei, Schimpfen, Miesepetrigkeit, Respektlosigkeit und schlechtes Reden, Gott einfach links liegen lassen, das entmutigt, das nimmt die Hoffnung und das schafft keine Veränderung. Gott ist da sehr hart. Gott mag keine Miesepeter, Gott mag keine Entmutiger, aber sein Herz ist bei den Mutmachern. Und wir kommen zum Ende so langsam. Wir sollen wie Kaleb und Josua sein, Menschen, die sich einander ermutigen. Die Bibel fordert uns dazu heraus. Ermutigt einander Tag für Tag. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, ein paar sage ich euch noch, wo Menschen andere Menschen ermutigen. Aaron und Hur ermutigen Mose, halten ihm die Arme hoch während eines Krieges, während einer Schlacht, dass er nicht müde wird, dass alle auf ihn gucken können, Mut fassen können und die Schlacht gewinnen. Mose überträgt Josua die Führung, in das Land zu gehen und sagt ihm, hey, sei mutig, das ist hart, ich habe das erlebt, aber du schaffst das, sei mutig. David bestärkt seine Männer, seid mutig und tapfer. Jesus hält eine lange Rede, Johannes 14 bis Kapitel 16, er weiß, es wird eine harte Sache für meine Freunde. Und er sagt, seid nicht bestürzt, habt keine Angst, ihr seid meine Freunde. Ich werde euch den Heiligen Geist geben, fangt nicht an zu zweifeln, ich werde euch wiedersehen. Wow. Paulus fordert die ersten Christen auf und sagt zu ihnen, macht euch gegenseitig Mut und helft einander. Und er sagt, hey, wenn jemand in der Gemeinde ein Problem hat, ein schwieriges, hat Mist gebaut, dann ermutigt ihn, vergebt ihn und macht ihm Mut, dass er nicht verzweifelt an seiner Sünde. Jonathan ermutigt David, nicht den Lebensmut zu verlieren. Josia ermutigt die Priester und sagt, ihr habt tolle Aufgaben, übernehmt den Dienst, ich mache euch Mut dazu im Tempel. Barnabas macht den ersten Christen Mut. Paulus ermutigt den jungen Timotheus und sagt, du hast gute Gaben. Hey, lebe deine Gaben und ermutige andere. Konzentriere dich darauf, als junger Christ andere Menschen zu ermutigen. Und Maria ermutigt Jesus, indem sie ihm die Füße salbt. Du kannst ein Ermutiger sein. Wir sollen Menschen sein, die sich von Gott inspirieren lassen, andere, die müde sind, durch ein aufmunterndes Wort zu stärken. Und vielleicht kennst du jemanden so in deinem Umfeld, in deiner Familie, vielleicht in deiner Klasse, vielleicht in deiner Gemeinde, auf deiner Arbeit, wo du weißt, der sitzt im Moment im Loch, in der Kälte. Und du, jetzt bist du nämlich dran, du kannst dieser Person eine SMS schreiben, einen Brief schreiben, eine E-Mail schicken, hingehen, ein Wort sprechen, was ihn aufrichtet, dieser Person und ihr Kraft gibt. Das könnte zum Beispiel sein, hey, ich traue dir, ich vertraue dir. Ich gebe dir eine Aufgabe vielleicht, übertrage dir Verantwortung, um dir damit Mut zu machen. Ich glaube an dich und deine Gaben. Ich sehe etwas in dir, was du vielleicht gar nicht siehst. Das ist kein billiger Trost, kein billiges Mutmachen. Mach das. Ich respektiere dich als junger Mensch und auch als alter Mensch. Ohne Neid kann ich sagen, das hast du gut gemacht. Mach weiter. Du kannst sagen, hey, das hat mir gut getan, was du gesagt oder was du gemacht hast, wie du dich verhalten hast. Die Stimmung ist zwar schlecht und wir haben viele negative Gedanken in uns und du hast das vielleicht auch, dieses Gefühl, hey, steh auf, iss was und geh den nächsten Schritt. Und ich gehe vielleicht sogar mit dir. Trau dich Gott doch jetzt wieder mal neu mit ins Boot zu holen. Hey, steh auf. Ich bin stolz auf dich. Hey, ich brauche dich. Und vielleicht einfach dieser einfache, schlichte Satz, wonach der andere sich vielleicht seit langem mal wieder sehnt, hey, ich liebe dich. Ich hab dich echt lieb. Ich erzähle euch zwei kurze Geschichten, die mir Mut gemacht haben. Und eine, die hat euch, glaube ich, allen Mut gemacht. Das erste ist, dass ich in einer Freizeit war und ich weiß nicht warum, irgendwie sollten wir uns, weiß ich nicht, Mut machen oder was auch immer. Auf jeden Fall kriege ich von einem Jungen einen Zettel zugeschickt, so ein Post-it. Ich könnte den Jungen gar nicht, also klar habe ich den in der Freizeit mal gesehen, aber völlig kleiner Junge, hatte ich nichts mit zu tun und so weiter. Und ich lese diesen Zettel, war erstmal schwer zu lesen, also dolle Sätze standen da drauf und ich konnte da nichts mit anfangen. Ich habe gedacht, komisch, ein paar nette Sachen standen da drauf, auch ein bisschen verwirrend. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich weiß nicht, irgendwie habe ich diesen Zettel jetzt von Gott gekriegt. Und dieser Zettel hat mir Mut gemacht. Den habe ich in meinen Kalender gelegt und bis heute habe ich diesen Zettel. Und ich habe jetzt vor der Predigt nochmal da drauf gesehen und habe gesagt, hey, das hat mir Mut gemacht, dieser kleine Zettel, obwohl ich den Jungen gar nicht kannte. Und er weiß wahrscheinlich, dass er gar nicht da so richtig mit angerichtet hat. Aber es hat mir Mut gemacht. Das zweite ist, das habe ich schon mal erzählt, dass wir vor einiger Zeit, das ist schon jetzt länger her, Leute in unserem Garten sitzen hatten, das war Besuch, das waren auch Leute, eine Person davon, die war mal mit bei uns in der Freizeit, vor Jahren. Und sie sitzen in dem Garten und fangen auf einmal an, von ihren Sorgen zu erzählen, von ihren Nöten. Und wir waren, Marlene und ich, auch gerade in so einem Loch, in so einer Kälte. Und das hat uns gut getan, wie sie sich öffneten. Und dann haben die uns Mut gemacht. Dann haben sie gesagt, hey, wir beten jetzt für euch. Wir wissen, dass es euch auch nicht so gut geht. Und wir beten für euch. Und das waren Leute, weil sie sich geöffnet hatten, wo diese Worte, die sie sprachen, überhaupt nicht billig rüberkamen. Und dann waren sie auf einmal weg. Dann fuhren sie wieder und wir standen da völlig komisch und haben gesagt, hey, das ist wie so ein Gideon-Erlebnis, dass auf einmal Leute da sind, wo man eigentlich gar nicht so viel mit zu tun hat, die einem auf einmal so einen Mut machen. Die Mails von Susanne, die sie uns hier in die Gemeinde geschickt hat, das sind mutmachende Mails. Wenn Susanne schreibt in Römer 8, Vers 28, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten, das ist das was ganz anderes, als wenn ich euch das sage. Dann geht das unter die Haut und dann hat mir das unheimlich und ich glaube vielen von euch einen wahnsinnigen Mut gemacht. Jemand, der eigentlich mutlos sein sollte, kraftlos aufgrund seiner Krankheit, macht anderen Mut, weil er von Gott Mut bekommen hat. Das finde ich großartig. Noch einmal zusammengefasst. Jetzt ist hier Ende im Gelände. Moment, kommt noch was? Jawohl. Halt, zurück. So. Erstens, lass dir von Gott Mut machen. Zweitens, sei selber ein Mutmacher, ein Ermutiger. Und drittens, lasst uns eine Kultur des Mutmachens hier in unserer Gemeinde entwickeln. Paulus ist begeistert von einer der ersten christlichen Gemeinden und er schreibt davon, ihr lest das jetzt einfach mal mit, das ist der letzte Vers. Diese Gemeinde hat folgende DNA, das ist die Gemeinde in Philippi. Sie schreibt, uns ist es wichtig, dass wir uns einander im Namen von Christus ermutigen. Es ist uns wichtig, uns gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und uns einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Hey, stellt euch das vor, was das für eine Energie freisetzen würde, wenn wir hier in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unserem Freundeskreis diese DNA dieser ersten Christen übernehmen würden. Was für eine Ermutigung, so eine Kultur zu entwickeln. Und in so einer Gemeinschaft, da möchte man gerne sein, in so einer Familie, in so einem Freundeskreis. Hier kann man aufbrühen und dazu will ich euch heute Mut machen. Lasst euch ermutigen von Gott, seid selber Ermutiger und lasst uns wirklich so eine Kultur hier entwickeln. Wir feiern jetzt das Abendmahl und da denken wir jetzt besonders daran, dass Gott uns mit seinem Tod neuen Lebensmut gegeben hat. Und gleich geht das Brot durch die Reihen und wir nehmen uns am Rand den Kelch, den Saft aus den Bechern. Und wir wollen ganz besonders nochmal Gott danken, dass er wirklich es liebt, uns zu ermutigen. Ich möchte gerne beten. Bleibt sitzen. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du der große Ermutiger bist. Und Jesus, du bist am Kreuz für mich gestorben. Du wolltest, dass die Menschheit wieder Mut fasst, Lebensmut fasst, dass wir nach vorne blicken können. Und unser ganzes Leben baut sich auf diesem Ereignis, wo du dein Leben gegeben hast, am Kreuz auf. Und immer wenn wir daran denken hier sonntags, dann macht uns das Mut. Dann wissen wir, wir können einfach entspannt mit Gott sein, weil du unsere Sünden getragen hast. Und weil in dieser Hoffnung, dass du auferstanden bist, so viel liegt, so viel Mutmachendes liegt. Wir werden dich wiedersehen, das hast du den Jüngern gesagt. Wir werden dich wiedersehen, Jesus. Dich, Gott, werden wir erkennen. Und da freuen wir uns drauf und das gibt uns echt Kraft und Energie. Lass uns selber auch ermutiger sein. Wir wollen das hier leben. Wir wollen die Energie, die Mut machen, entwickelt erleben. Mit deiner Hilfe. Danke, dass du an unserer Seite bist. Amen.